SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Andreas Herrler, guten Morgen. Syriens gestürzter Machthaber Assad ist mit seiner Familie nach Moskau geflüchtet. Russland habe ihnen Asyl gewährt, berichten staatliche Agenturen, und sie berufen sich auf Vertreter des Kreml. Die Reaktionen aus Moskau auf die Ereignisse vom Wochenende in Syrien fasst Lilia Becker zusammen.
Russland verfolge die dramatischen Ereignisse in Syrien mit großer Sorge, teilt das russische Außenministerium auf ihrem Telegram-Kanal mit. Der Rückzug Bashar al-Assads sei Ergebnis von Verhandlungen zwischen unterschiedlichen Mächten in Syrien gewesen. Russland habe an den Gesprächen nicht teilgenommen, appelliere jedoch weiterhin nachdrücklich an alle Beteiligten, auf Gewalt zu verzichten und Fragen der Staatsführung mit politischen Mitteln zu lösen. Russland hat seit 2015 Bashar al-Assad militärisch unterstützt, offiziell im Kampf gegen Islamismus. Der Kreml unterhält 2 Militärbasen in Syrien, eine davon direkt am Mittelmeer. Ob Russland diese Stützpunkte behalten wird oder samt Truppen abzieht, ist unklar. Das Außenministerium teilte nur mit, dass die Basen in höchster Alarmbereitschaft seien. Es bisher aber keine ernsthafte Bedrohung für ihre Sicherheit gebe.
Nach dem Umsturz in Syrien hat US-Präsident Biden vor Risiken gewarnt. Die USA würden in den kommenden Tagen mit den Anführern in der Region reden, sagte Biden. Gleichzeitig sprach er von einer historischen Möglichkeit, für Frieden zu sorgen.
Dieses Regime hat tausende Syrer gequält und umgebracht. Sein Sturz ist ein grundlegender Akt der Gerechtigkeit. Er ist eine historische Chance für das lange leidende syrische Volk, eine bessere Zukunft für sein stolzes Land aufzubauen. Er ist aber auch ein Moment des Risikos und der Unsicherheit.
Bundeskanzler Scholz hat nach dem Umsturz in Syrien angekündigt, Deutschland werde bei der Neuordnung des Landes helfen. Ein friedlicher Übergangsprozess, so sagte Scholz, sei möglich.
Der syrische Präsident Assad hat über mehr als ein Jahrzehnt sein eigenes Volk brutal und gewaltsam unterdrückt. Heute stehen wir an der Seite aller Syrerinnen und Syrer, die voller Hoffnung sind auf ein freies, gerechtes und sicheres Syrien. Es kommt jetzt darauf an, dass Syrien schnell in Recht und Ordnung leben kann. Und dabei müssen alle Religionsgemeinschaften, alle Volksgruppen und Minderheiten Schutz genießen.
Gleichzeitig wird in Deutschland diskutiert, welche Konsequenzen der Sturz des syrischen Machthabers Assad für die Migrationspolitik haben wird. Sie dürfe jetzt nicht geändert werden, warnt der grünen Europapolitiker Hofreiter. Jens Grotegut berichtet.
Hofreiter sagte den Funke Medien, jetzt zu überlegen, härter gegen syrische Geflüchtete vorzugehen, sei fehl am Platz. Schließlich sei noch völlig unklar, wie es in Syrien weitergehe. Der SPD-Außenpolitiker Roth warnte im Spiegel vor einer, Zitat, populistischen Debatte mit dem Tenor, jetzt müssen alle sofort wieder zurück. Die stellvertretende Unionsfraktionsvorsitzende Lindholz meint in der Rheinischen Post, dass Deutschland keine weiteren syrischen Flüchtlinge aufnehmen kann. Wenn es irgendwann Frieden in Syrien gäbe, werde für viele Einheimische die Schutzbedürftigkeit und damit der Grund für ihr Aufenthaltsrecht in Deutschland entfallen.
Nach dem Sturz des syrischen Machthabers Assad haben tausende Menschen in Deutschland auch diese Nacht gefeiert. In Stuttgart, in Berlin, in Saarbrücken haben sich Syrerinnen und Syrer auf den Straßen getroffen. Teilweise gab es auch Autokorsos. Schauen wir nun zu einem ganz anderen Thema. Die Deutsche Bahn schneidet im europaweiten Vergleich mit anderen Bahnunternehmen nur mittelmäßig ab. Das zeigt ein Bericht der Nichtregierungsorganisation Transport and Environment. Die Deutsche Bahn landet demnach auf Platz 16 von 27. Welche Kriterien da berücksichtigt wurden, fasst Wiebke Hus zusammen.
Besonders schlecht hat die DB in der Kategorie Zuverlässigkeit abgeschnitten. Mit einem veralteten Schienennetz und vielen Verspätungen war nur Platz 25 drin. In Sachen Preis-Leistungs-Verhältnis konnte der deutsche Anbieter Flixtrain punkten und landet auf Platz 1. Außerdem wurden Komfort an Bord und Fahrradmitnahme bewertet. Insgesamt hat die italienische Bahn Trenitalia gewonnen, vor der Schweizer SBB. Am schlechtesten schneidet der Eurostar ab, der durch Frankreich, Großbritannien, Belgien und die Niederlande fährt. Die Nichtregierungsorganisation betont deshalb nochmal, dass hohe Ticketpreise nichts über Zuverlässigkeit oder Qualität der Zugreise sagen.
Ein Güterschiff rammt ein Schleusentor auf der Mosel und bringt damit den Schiffsverkehr zum Erliegen. So geschehen gestern auf der Mosel nicht weit weg von Treis-Karden. Die Behörden befürchten, dass es dort jetzt noch monatelang Probleme im Schiffsverkehr geben wird. Was da gestern genau passiert ist, erklärt Ilka Stachoste.
Beim Einfahren in die Schleuse Müden im Landkreis Cochem-Zell war das Schiff gegen ein noch nicht ganz geöffnetes Schleusentor gefahren und hat dabei beide Torflügel aus der Verankerung gerissen. Sie müssen ausgetauscht werden. Das wird wohl erst im Frühjahr möglich sein. Der Bereich wird bis dahin gesperrt. Laut Polizei sind gerade auch noch 70 Schiffe auf der Mosel, die jetzt nicht wie geplant Richtung Rhein fahren können. Wie es zu dem Unfall gekommen ist, wird jetzt ermittelt.
Beim Brand eines Erlebnisbads in Weinheim in Baden-Württemberg ist nach ersten Schätzungen der Polizei ein Schaden in zweistelliger Millionenhöhe entstanden. Nach ihren Angaben war der Brand in der Nacht im Bereich der Salz- und Kristalltherme ausgebrochen. Diese sei fast vollständig zerstört worden und teilweise eingestürzt. Verletzt wurde niemand. Im Abendspiel der Fußball-Bundesliga haben sich Hoffenheim und Freiburg 1:1 getrennt. Vor dem Spiel gab es laut Polizei in der Sinsheimer Innenstadt Auseinandersetzungen zwischen Fans. Die Polizei spricht von bis zu 80 Menschen, die beteiligt waren. Ob und wie viele unter Umständen verletzt wurden, ist nicht bekannt. Beim Spiel selbst ist es dann aber ruhig geblieben.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Da sind heute viele dicke Wolken unterwegs. Gelegentlich fällt etwas Regen oder Nieselregen. In den Höhenlagen auch Schnee. Das Ganze heute bei maximal minus einem Grad auf der Westalb bis plus 6 Grad an der Mosel.
SWR aktuell. Hintergrund.
Bleiben wir beim Winterwetter. Ein Skitag am Feldberg oder Winterurlaub in Österreich. Das war ja lange Zeit selbstverständlich. Aber naja, wegen des Klimawandels und des Schneemangels sind Skiurlaube inzwischen dann doch zu einer schwer planbaren Aktivität geworden. Mit welchen Alternativkonzepten versuchen die Wintersportorte also weiter Touristen zu gewinnen? Das ist unser Thema diese Woche, jeden Morgen im Infodate. Zum Auftakt erklären unsere Korrespondenten in Österreich, Frankreich und der Schweiz jetzt, unter welchen Vorzeichen die Skisaison diesen Winter steht.
In Österreich freuen sie sich auf eine lukrative Wintersaison. 17 Millionen Gäste werden erwartet, vor allem zum Skifahren und Snowboarden. Wie vor Corona. Die Weihnachtsferien so gut wie ausgebucht. Die Preise gestiegen. Die Inflation, heißt es. Skipässe kosten um die 5% mehr im Schnitt. In den Top-Skigebieten zahlt man für die Tageskarte bis zu 78 Euro. Manchmal wird's billiger, wenn das Wetter mies ist, keine Ferien montags, also dann, wenn keiner so wirklich auf die Piste will. Dynamic Pricing heißt das, aber nicht überall. Scheint auch egal zu sein. Am Skiurlaub spart offenbar kaum jemand, höchstens beim Besuch im Restaurant, wofür eh kaum Personal zu finden sei, klagen die Wirte. Sonst noch Probleme? Die Klimakrise ist kein wirkliches. In Österreich boomt auch der Sommer- und Herbsttourismus ohne Schnee. Der Lift bringt Mountainbike- und Go-Kart-Fahrer bergauf. Bergab gibt's immer mehr gut ausgebaute Pisten, auch dafür. In Schladming zum Beispiel haben sie den besten November aller Zeiten hinter sich. Gut so und schlecht so. Viele Einheimische fühlten sich erst von E-Bikes überrollt und jetzt von den Ski- und Snowboard-Touristen. Overtourism heißt das neue Problem, wenn die vielen Gäste wiederkommen. Wolfgang Fichtel, ARD Studio Wien.
Ende dieser Woche öffnen die meisten Skigebiete in Frankreich. In einigen ist der Wintersport bereits seit Anfang Dezember möglich. Allerdings nur in solchen, die bis auf mindestens 3000 Meter hinaufreichen. Und alle tieferen Lagen haben es selbst in den französischen Hochalpen oder in den hohen Pyrenäen immer schwerer. Der Schneemangel durch den Klimawandel macht ihnen zusehends zu schaffen. Die Winter seien inzwischen zu kurz, zu warm, zu niederschlagsarm, hieß es bei einem Treffen von Abgeordneten der französischen Nationalversammlung aus den Gebirgsregionen des Landes. Es würden nun zunehmend Konsequenzen sichtbar. Was heißt, erste Skigebiete müssen schließen oder haben ihren Betrieb bereits eingestellt. Getroffen hat es in diesem Jahr den kleinen Ort Notre-Dame-du-Pré in der Region Rhône-Alpes mit seinen Pisten und Rodelbahnen zwischen 1300 und 1500 Metern Seehöhe. Auch das etwas höher gelegene Seine-les-Alpes in den Alpen der Haute-Provence macht dicht und sogar in Alpes de Grand-Serre, das auf immerhin 2200 Meter hinausreicht, überlegt man, mit dem Skibetrieb aufzuhören. Die kleinen Gemeinden, die ohne Wintertourismus nicht viele Einnahmen haben, stellt das vor massive Herausforderungen. Holger Beckmann, Paris.
In der Schweiz ist die Freude groß, dass es wieder losgeht mit dem Wintersport. Aktuell gibt es rund 250 Skigebiete im Land, aber nur 50 davon, nämlich die hochgelegenen ab 1500 Metern über dem Meer, starten richtig entspannt in die neue Saison, weil sie trotz Klimawandel als schneesicher gelten. Billig ist Skifahren in der Schweiz nicht und das schneesicherste Gebiet ist zugleich auch das teuerste. Das Matterhorn Ski Paradise in Zermatt. Da wird zwar oft auch mit Schneekanonen nachgeholfen, aber es läuft. An der Kasse gilt in Zermatt das Prinzip dynamische Preise. Die sind also je nach Andrang, Wochentag oder Wetterlage unterschiedlich. Mindestens sind aber knapp 95 Euro für die Tageskarte fällig. Im Schnitt kostet in der Schweiz der Tagesskipass rund 78 Euro. Wer fürs Skifahren weniger ausgeben will oder kann, muss sich in tiefer gelegenen Gebieten umschauen, aber dort fehlt eben immer häufiger der Schnee. Im Skigebiet Lepakow im Kanton Freiburg zum Beispiel war vergangenes Jahr nur einer von 12 Skiliften in Betrieb und auch das nur an einer Handvoll Tage. Beim Schweizerischen Schnee- und Lawinenforschungsinstitut in Davos heißt es, alle Skigebiete unter 1500 Metern Höhe, das wären mehr als 100 in der Schweiz, dürften langfristig keine Chance haben. Aus Genf, Katrin Hondl.
Wintersport im Wandel der Zeit. Unsere Serie diese Woche immer morgens hier in SWR aktuell. Morgen will ich mit einem Tourismusexperten besprechen, wie die Wintersportregionen hier in Deutschland die Touristen halten können.
SWR aktuell. Was heute wichtig wird.
Der UN-Sicherheitsrat trifft sich heute, um in einer Dringlichkeitssitzung über die Lage in Syrien zu beraten. Nach Angaben der Nachrichtenagentur dpa soll der Rat am Abend deutscher Zeit zusammenkommen. Russland hat diese Sitzung beantragt. Bundeskanzler Scholz trifft sich heute mit Spitzenvertretern der Stahlbranche. Es geht darum, über mögliche Wege aus der Krise dieses wichtigen Industriezweigs zu beraten. Auch Betriebsräte und Gewerkschafter sind ins Kanzleramt geladen. Die Gewerkschaft IG Metall hat die Beschäftigten von VW wieder zu Warnstreiks aufgerufen. Heute soll in 9 Volkswagen-Werken für 4 Stunden gestreikt werden, sagt die Gewerkschaft. In Wolfsburg gehen dann die Gespräche der Tarifparteien weiter. VW fordert Lohnkürzungen und droht damit, Mitarbeiter zu entlassen und Fabriken zu schließen. Thüringens SPD-Mitglieder entscheiden heute, ob es in Thüringen zur ersten CDU-SPD-BSW-Koalition in Deutschland kommt. Um 12 Uhr endet eine Mitgliederbefragung. Parteitage von CDU und BSW haben dem Bündnis schon zugestimmt. Auf der deutschen Seite wird die Grenze zu den Niederlanden ja schon seit einiger Zeit wieder stationär kontrolliert. Von heute an wollen auch die Niederländer die Grenzen zu Belgien und Deutschland strenger kontrollieren, um den Zustrom von illegalen Migranten zurückzudrängen, so die offizielle Begründung. Jakob Meyer berichtet.
Die niederländische Polizei kontrolliert ab heute an Grenzübergängen, in Zügen und auf Flughäfen. Wie oft und in welchem Umfang hängt von der jeweiligen Lage ab, erklärt die zuständige Behörde. Der Grenzverkehr solle so wenig wie möglich beeinträchtigt werden. Reisende sollten einen Reisepass oder Personalausweis griffbereit halten. Ein Führerschein wird nicht als offizielles Ausweisdokument anerkannt. Die Kontrollen sollen zunächst bis Anfang Juni dauern. Die deutsch-niederländische Handelskammer warnt von negativen Folgen durch Staus. Pro Tag passierten über 100.000 Lkw die Grenze. Längere Wartezeiten könnten zu täglichen Verlusten in Millionenhöhe führen.
Bei einem Unfall auf der A81 im Kreis Rottweil haben Ermittler im Frühsommer eine grausame Entdeckung gemacht. Auf der Rückbank des Unfallautos befand sich die Leiche einer Frau. Und schnell war klar, die Frau war schon vor dem Unfall tot. Ab heute steht ihr Ehemann wegen Mordes vor dem Landgericht Tübingen. Katharina Kregel berichtet.
Im Fokus der Geschichte steht der Ehemann der Toten. Der soll seine Frau im Juni auf einem Parkplatz in Bad Liebenzell mit einem Messer erstochen haben. Davon geht zumindest die Tübinger Staatsanwaltschaft aus und hat den 37-Jährigen wegen Mordes angeklagt. Entdeckt wurde die Leiche der Frau erst, als der Mann mit seinem Auto einen schweren Unfall auf der A81 verursachte. Er selbst wurde dabei schwer verletzt. Die tote Frau befand sich auf der Rücksitzbank. Im Laufe der Ermittlungen kam heraus, dass die Frau nicht erst bei dem Unfall gestorben war, so die Polizei. Sie hatte sich kurz vor der Tat von ihrem Mann getrennt. Was genau geschehen ist, versucht das Landgericht Tübingen ab heute an insgesamt 6 Prozesstagen zu klären.
Und in Berlin läutet Kanzler Scholz diese Woche die geplanten Neuwahlen ein.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Am Mittwoch will er offiziell den Antrag für die Vertrauensfrage stellen. Und so macht sich auch unsere Hauptstadtkorrespondentin Lissy Kaufmann schon jetzt ein paar Gedanken über politische Farbspiele.
In der Modewelt scheiden sich seit jeher die Geister. Darf man Blau mit Schwarz kombinieren? In der Politik ist die Farbkombi weitgehend tabu, zumindest noch. Schwarz-Grün wiederum könnte demnächst sogar richtig in Mode kommen. Trendsetter, die neue grüne Doppelspitze, Franziska Brandner und Felix Banaschak. Sie haben schon ein Treffen mit dem CDU-Kanzlerkandidaten Friedrich Merz eingeplant, und zwar noch vor Weihnachten. Blöd nur, dass die CDU selbst davon gar nichts wissen will. Der blau-weiße Ministerpräsident, CSU-Parteichef Markus Söder, findet Schwarz-Grün noch immer eine ziemlich grässliche Kombination. Dann also doch lieber Rot? Rot kommt für Söder tatsächlich in Frage. Zumindest im Advent, wenn Söder sich den Weihnachtspulli überzieht, mit Rudolf, dem Rentier, drauf. Mal schauen, ob er den dieses Jahr wieder rauskramt. Und mal schauen, welche Farbkombi Kanzler Scholz in dieser Woche so trägt, wenn er den Antrag für die Vertrauensfrage stellt. Noch ist längst nicht gewählt. Die Farbspielereien aber sind längst in vollem Gange.
Gedanken von Lissy Kaufmann aus unserem Hauptstadtstudio.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.